Ja, wir haben den heutigen Bibeltext jetzt so eben gehört und gesehen. Und da wartet also ein ganz schön bekannter Abschnitt auf uns heute. Aber er ist nicht nur bekannt, ich finde, er ist auch spannend. Und wenn ihr die Meinung noch nicht teilt, dann hoffe ich, euch dann noch überzeugen bis zum Schluss von meiner Predigt, dass der schon auch spannend ist. Da in Matthäus 2, da sind wir jetzt gerade, das ist aus Matthäus 2, Vers 1 bis 12. Da wird ja eine fortlaufende Geschichte erzählt. Und da bietet sich natürlich an, dass ich heute in der Predigt eigentlich wieder so ein bisschen Vers für Vers mit uns durch die Geschichte durchgehe. Und eben schauen, was es denn da Spannendes zu entdecken gibt. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ist aber so einmal mehr mir so staunengross geworden. Einfach so, wie gross der Gott ist. Wenn man den Text so ein bisschen liest und eintaucht, einfach zu sehen, die Größe von Gott und in seine Weitsicht, hey, man hat das wirklich so erstaunt. Ich meine, alles, was er macht, folgt in einem Plan, hat ein Ziel. Und wir Menschen, wir können das meiste davon ja gar nicht erkennen, was Gott gerade am Machen ist, am Tun ist, welchen Plan er gerade aufgleist und verfolgt. Oder wenn wir es erkennen können, dann ist es fast immer nachträglich, so wie jetzt hier in dieser Geschichte. Ja, man so überlegt, zu gross sind Gottes Möglichkeiten, oder, für uns. Zu gross oder zu lang sind seine Zeitabschnitte. Und wenn wir demütig sein wollen, müssen wir auch sagen, und zu klein ist unser Verstand. Aber ja. Und wenn wir dann mal aber einmal etwas davon erkennen, was Gott so am Tun ist, ich finde, wie da, bei der Geburt von Jesus und all den Ereignissen rundherum, eben dann finde ich, dann darf uns das ruhig zum Staunen bringen. Und hoffentlich stärkt es auch unser Vertrauen in Gott, wenn wir so sehen, dass ihm nichts aus der Hand entgleitet, dass er wirklich alles im Griff hat und dass alles seinem Plan folgen tut. Wir in der Schweiz haben ja schon seit Jahrzehnten in diesem Land Ruhe und Wohlstand. Und jetzt ist so ein bisschen seit 2 Jahren ein bisschen Unruhe eingekehrt. Ich finde, wir dürfen trotzdem nie irgendwie ins Denken kommen, dass Gott nicht Herr und Meister von dieser Situation ist. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns das gerade so am Anfang vom Jahr wieder in Erinnerung rufen. Gott ist Herr und Meister über alles, was passiert. Weil wer weiß, was das Jahr noch so auf uns zukommt, oder? Und darum ist es gut, wir halten da jetzt gerade am Anfang fest. Und die Geschichte soll uns in dem auch bestätigen und stärken. Also, tauchen wir doch jetzt ein in die Geschichte. Ich habe sie so ein bisschen überschrieben mit Jesus ist auffindbar. Damals und heute, das ist die gute Nachricht. Vers 1 und 2. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Jesus, der Sohn Gottes, ist also in Bethlehem auf die Welt gekommen und nicht irgendein Bethlehem, es hat damals wirklich mehrere gegeben, sondern das in Judäa. Und zu dieser Zeit ist der König Herodes, das ganze Land Israel quasi, an der Macht gewesen. Nicht ganz klar ist die Zeitangabe. Ich meine, wir feiern ja Weihnachten und dann die heiligen drei Könige relativ nahe aufeinander. Und das lässt so quasi erahnen, dass das früher auch so schnell gegangen sein konnte. Aber das ist absolut nicht klar. Aus Vers 16 hingegen sehen wir, und ich lese euch da auch noch gerade schon etwas vor, dass sich alles so in den ersten 2 Lebensjahren von Jesus abgespielt haben. Also gar nicht einfach nur irgendwie 2 Wochen später. Vers 16 steht nämlich, Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die 2 Jahre oder jünger waren, umbringen, denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Also, das ist so ein bisschen der Zeithorizont, wo wir uns bewegen. Vielleicht noch zum Herodes selber. Er war ein Nachkomme vom Esau. Und man könnte sagen, darum gerade von vorherin auch Feind der Juden. Was natürlich eine ungeschickte Kombination ist für das Volk, wenn so jemand ihr König ist. Er ist wahrscheinlich aus politischen Gründen dann gleich im Judentum beitreten. Also, er ist auf jeden Fall beitreten, aber wahrscheinlich aus politischen Gründen, so muss ich sagen. Und jetzt, gegen das Ende seiner Regierungszeit, sind also weise Männer vom Morgenland gekommen und haben nach dem König der Juden gesucht. Heilige Drei Königstage, sagen wir ja, Drei Königstage. Sicher ist, dass keiner von diesen Männern ein König war. Es hätten heidnische Priester sein können, der sich ihre Religion um die Verehrung der Natur gedreht hat, das ist sehr wahrscheinlich. Und auch, dass sie wegen ihrem Wissen und ihrer seherischen Fähigkeiten wahrscheinlich als Berater für Könige gedient haben. Aber selber sind sie keine Könige gewesen. Und wo sie genau hergekommen sind, das weiss man auch nicht. Und wie lange ihre Reise gedauert hat, weiss man nicht. Es steht einfach aus einem Land, das östlich gelegen ist. Und da lässt halt alles andere offen. Spannend ist auch noch die Zahl. Wie viele sind es gewesen?
Mindestens 2.
3, sagt man, oder? Aber da, in diesem Text, steht einfach im Vers 1, da kamen einige Sterndeuter. Ja, also an diesem Namen, 3 heilige Könige. Es sind nicht 3 und nicht Könige. Ja. Genau, die Zahl 3 kommt wahrscheinlich von den Geschenken. Sie haben 3 Geschenke mitgebracht. Zu denen komme ich aber später noch. Wahrscheinlich hat sich das so eingeschlichen. Also, ein Stern aus dem Morgenland war es, wo die Sterndeuter auf die Geburt des Königs aufmerksam gemacht hat. Das ist ja der Grund, warum sie überhaupt losgezogen sind. Warum sie sich überhaupt auf dem Weg nach Jerusalem gemacht haben. Und ich muss euch sagen, der Stern ist ein eigenes und auch ein zu wenig beachtetes Wunder eigentlich. Und ich möchte jetzt gerade rasch einfach kurz auf den Stern eingehen. Ich habe zum einen im Kommentar vom N.T. Wright dazu etwas Spannendes gelesen. Und das finde ich so spannend, dass ich es gerne mit euch möchte teilen. Viele Völker, besonders in den Ländern östlich von Israel, hatten das Studium der Sterne und Planeten zu einer hohen Kunst entwickelt und gaben jedem Himmelskörper eine besondere Bedeutung. Sie glaubten, die ganze Welt sei ein großes Ganzes. Alles sei miteinander verbunden und wenn etwas Wichtiges auf der Erde passierte, konnte man erwarten, es am Himmel reflektiert zu sehen. Umgekehrt musste ein bemerkenswertes Ereignis in der Sternenwelt ihrer Ansicht nach bedeuten, dass ein bemerkenswertes Ereignis auf der Erde stattfand. Das sind doch ein bisschen die Voraussetzungen, warum die losgereist sind. Ich habe noch einen zweiten Text, der ganz spannend ist. Und den habe ich aus dem Jesusbuch von Markus Spieker. Und auch den möchte ich euch einfach vorlesen, weil ich finde, es ist so erstaunenswert, was er da für einen Gedanken entwickelt und uns möchte näher bringen. Vor langer Zeit, in einer weit entfernten Galaxie, womöglich der Andromeda-Galaxie, passiert etwas Gewaltiges. Ein Stern, größer als die Sonne, verglüht. Der Sternenstaub, der danach durchs Universum regnet, ist der Stoff, aus dem Leben entsteht, vor allem Kohlenstoff. Bis die Explosion auf der Erde gesehen werden kann, wird es einige Zeit dauern. Mehr als 2 Millionen Jahre. So viele Lichtjahre ist die Andromeda-Galaxie von uns entfernt. In Anbetracht der vermutlichen Größe des Universums ist das allerdings ganz in der Nähe. Wir springen voraus ins Jahr 6 oder 5 vor Christus. Orientalische Astrologen sehen das himmlische Zeichen im Fachjargon die Supernova. Sie kennen den Begriff natürlich nicht, haben auch keine Ahnung davon, dass das Ereignis so lange zurückliegt. Die Himmelsforscher glauben, sie sehen einen neuen Stern. Was diesen Stern aus ihrer Sicht so bedeutsam macht, ist, dass sich kurz zuvor die Bahnen der Planeten Jupiter und Saturn zum dritten Mal gekreuzt haben. Das deutet auf etwas ganz Außergewöhnliches hin. Die Weisen aus dem Morgenland setzen sich in Bewegung. Zumindest könnte es so passiert sein. Es handelt sich um eine der vielen Klärungsversuche für den sogenannten Stern von Bethlehem. Fakt ist, das Licht der Welt ist bereits auf dem Weg dorthin, bevor es Maria und Josef und überhaupt menschliche Zivilisation gibt. Gott kommt uns entgegen, bevor wir angefangen haben mit unserer Suche. Ich liebe die Vorstellung, dass Gott alles so geplant hat. Natürlich, das ist nicht erwiesen. Er sagt es selber, es hätte können so sein. Aber die Vorstellung, dass Gott das so geplant hat, ich finde das genial. Er hat geplant, wie Planeten haben müssen stehen und wie lange das Licht zu der Erde braucht, damit es dann auch im richtigen Moment dort erscheinen tut. Und dann, wo alles so weit war, ist der Sohn, sein Sohn, als Mensch auf die Erde gekommen. Und Menschen haben am Himmel gesehen, dass jetzt etwas Gewaltiges passiert ist. Und wir können sagen, dass alles ist schon vor langer Zeit, eben vielleicht Millionen von Jahren, von Gott angestoßen wurde. So einen langen Zeithorizont kann Gott haben, wenn er etwas plant. Ich finde es gewaltig. Und uns dürfte das auch wieder eine Ermutigung sein. Weil genau so ist auch schon die Wiederkunft von Jesus geplant. Es ist alles vorbereitet. Alles ist vorbereitet, alles ist aufgeleistet. Wir dürfen einfach nur darauf warten, wenn es passieren tut. Also, das ist so ein bisschen das Geheimnisvolle von diesem Stern. Verlassen wir den und wenden uns so ein bisschen den nächsten Versen zu. In unserem Fall wäre ja das der Vers 3. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Also er war bestürzt, weil ein König der Juden hat Zellen auf die Welt gekommen. Das hat ihn natürlich bestürzt. Die Sterndeuter, die sind so in freudiger Erwartung gewesen, oder? Und haben sich so in der freudigen Erwartung, da ist etwas Grosses passiert, auf die Reise gemacht und haben die Nachricht im Herodes gebracht und es ist Bestürzung passiert daraus. Ein König der Juden, das hat der Herodes gewusst, das würde seine instabile Herrschaft, und das war es, sehr eine gewackelige Herrschaft, die er dort hatte, noch mehr ins Wanken bringen. Ja, und so war eben nicht nur der Herodes über die Nachricht bestürzt gewesen, sondern die ganze Stadt ist in Aufregung geraten. Menschen haben nämlich gewusst, dass wenn der Herodes unbequem wird, und das wird er jetzt, dann werden sie das auch zu spüren bekommen. Und so hat sich die Bestürzung gerade verbreitet. Ja, man kann sagen, statt dass sich Freude breit gemacht hat in Jerusalem, hey, euer König ist geboren, hat sich Angst und Bestürzung breit gemacht. Und das ist irgendwie ein typischer Schachzug vom Satan. Er will unsere Freude durch allerlei Sorgen immer wieder rauben. Und ehrlicherweise, traurigerweise, klappt ja die Taktik immer wieder auch in unserem Leben. Einmal in meinem klappt es immer wieder. Und so ist sie eben auch hier aufgegangen, die Taktik. Verse 4 bis 6 nehme ich gerade so zusammen. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volks zusammen und fragte sie, also er ist der Herodes, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Der Herodes hat also etwas unternommen. Es ist nicht einfach nur bei der Bestürzung geblieben. Er hat den Hohepriester und ihm seine Söhne, das ist quasi die Priesterschaft, zu sich zitiert und auch gerade die Schriftgelehrten. Und sie alle haben sofort aus dem Buch Micha, Kapitel 5, Vers 1 zitiert. Dort steht, ganz wörtlich, aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagte der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Und jetzt wird auch klar, welches Bethlehem wirklich gemeint ist, das im Gebiet Ephrat, gerade an der Stammesgrenze vom Gebiet Juda. Vers 7 bis 8. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Ja, wer etwas heimlich tut, der hat natürlich etwas zu verbergen. Und der Herodes will da seine wahren Absichten verbergen. Niemand außer den Weisen und noch ihm soll wissen, wo der König ist. Und darum sollen die Weisen auch nach dem Kind forschen und ihn dann informieren. Und nur ihn. Und der Herodes hat da schon seinen teuflischen Plan gefasst, dass er den König umbringen lassen will. Und man sagt, dass er tatsächlich schon ganz viele Nebenbuhler hat liquidieren lassen, selbst wenn sie aus der eigenen Familie gekommen sind. Und er schreckt auch vor einer Lüge nicht zurück. Der letzte Satz da, ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Niemals hat er das gemacht. Wie wir aber aus der Geschichte wissen, ist der Herodes dann gleich darauf runter, selber gestorben. Und einer von seinen Söhnen, der Herodes Antipas, hat übernommen die Herrschaft. Und der hat dann wieder eine wichtige Rolle gespielt im Zusammenhang mit Jesus, wo es um das Leben und Sterben von Jesus gegangen ist. Mir ist noch etwas ganz anderes in dem Abschnitt Vers 7 bis 8 aufgefallen. Etwas, worüber der Matthäus gar nicht schreibt. Manchmal sagt uns das auch viel, das, was nicht steht. Nämlich die Gleichgültigkeit der Priester und der Schriftgelehrten. Der Herodes hat doch die zu sich zitiert. Und die haben also auch erfahren, der König der Juden ist geboren. Es ist eindrücklich, wie wir hier lesen, wie sich die gerade auf den Weg gemacht haben, oder? Gar nicht. Mit keinem Wort. Es steht nichts, dass sich die auf dem Weg nach Bethlehem gemacht haben. Ich meine, sie haben eindeutig gerade gewusst, welche Prophezeiung aus dem Buch Micha da anzuwenden ist. Und sie haben ja auch mit der Ankunft von ihrem Messias, von ihrem Erretter, gerechnet. Und sie sind absolut gleichgültig geblieben gegenüber von dieser Botschaft, von diesen weisen Männern. Ich finde, schon nur, dass die Möglichkeit besteht, dass ihr ersehnter Retter geboren worden ist, das hätte man doch müssen überprüfen. Also da hätte man mindestens müssen jemanden schicken. Und das Ereignis ist so gross, man hätte eigentlich müssen selber schauen, oder? Als Priester, da hättest du müssen schauen. Da hättest du müssen mitsuchen, den König. Aber so haben sie nicht reagiert. Die Hirten auf dem Feld, wisst ihr noch, die Weihnachtsgeschichte. Die sind sofort losgerannt. Und die haben den König sofort erkannt. Ich denke nicht, dass die Priester und Schriftgelehrten aus Angst vor dem Herodes in Jerusalem geblieben sind. Vielmehr vermute ich, dass sie ihren Retter eher als grossen Kriegsheld zusammen mit einer riesigen Armee erwartet haben und darum gar nicht irgendwie das ernst genommen haben, dass ihr Retter als Baby kommt. Sie haben so wie ein vorgefertigtes Bild, denke ich, im Kopf gehabt und sind dem so verhaftet gewesen, dass sie sich jetzt gar nicht haben können öffnen. Zurück zu dem, wo aber der Matthäus da schreibt, Vers 9 bis 11. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, die Sterndeuter, die endlich vor dem richtigen Haus gestanden sind, war ihre Freude grenzenlos. Hey, das würde uns doch auch so gehen. Ich überlege, so eine lange Reise. Und auch ein bisschen natürlich die Unsicherheit, haben wir das Zeichen richtig verstanden? Finden wir echt wirklich den Ort? Es war grenzenlos. Sie waren am Ziel. Ja, da muss der neugeborene König der Juden sein. Und im Haus haben sie dann Jesus bei seiner Mutter Maria gesehen und sie sind vor ihm niedergefallen und haben ihn angebetet und haben ihm ganz kostbare Geschenke gegeben. Und wichtig ist sicher, dass sie vor Jesus niedergefallen sind und Jesus angebetet haben. Wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus als Kind, als Baby, womöglich im Arm von der Maria war. Aber sie haben nicht Maria angebetet. Man muss es immer wieder in aller Klarheit sagen, wir Menschen sollen Jesus anbeten und nicht Maria. Und die Geschenke, die sie dann Jesus übergeben haben, die sprechen eben Bände. Gold. Gold haben sie gegeben. Gold ist Symbol von der Göttlichkeit und von der Herrlichkeit. Also sie haben genau gewusst, wer sie hier antreffen. In dem, was sie ihm Gold gegeben haben. Und Gold zeugt von der wunderbaren Vollkommenheit von Jesus. Und dann Weihrauch. Das ist ein Duftstoff, wo es um ein Harz gewonnen wird. Und er steht für den Wohlgeruch von einem sündlosen und vollkommenen Leben. Wem sonst, wenn nicht Jesus, hat man Weihrauch schenken können? Der Wohlgeruch von einem vollkommenen und sündlosen Leben. Und jetzt kommt ein Geschenk, das gar nicht dazu passt, wo gar nicht dazugehört. Myrrhe. Es ist ein Bitterkraut. Das schenkst du keinem König. Nie. Eigentlich sagt das aber da das Leiden von Jesus voraus. Und so passt es eben doch. Es ist bereits ja, etwas Prophetisches auf das Ende des Lebens von Jesus. Und die Geschenke, die erinnern an eine Stelle aus Jesaja 60, Vers 6. Dort steht, unaufhörlich treffen Handelskarawanen aus Midian und Eva bei dir ein. Mit ihren Kamelen kommen sie aus Saba und bringen Gold und Weinrauch mit sich. Laut loben die Händler den Herrn und erzählen von seinen großen Taten. Das ist wieder Jesus gemeint. He? Und wie Gold und Weihrauch geliefert wird. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so in einer handlichen Grösse, sondern es müssen grössere Mengen sein. Da. Der Jesaja sagt voraus, dass die Heiden, das ist das Erstaunliche, mit Gaben zu Jesus kommen werden. Doch bei Jesaja wird eben nur Gold und Weihrauch erwähnt. Und das liegt daran, dass da jetzt von der Wiederkunft von Jesus die Rede ist, nicht von der ersten Geburt. Und da bei der Wiederkunft von Jesus ist Mürre nicht mehr wert. Und zwar, weil es dann keine Bitterkeit mehr geben wird im Leben von Jesus. Jesus kommt dann in Macht und in Herrlichkeit, wie es beim ersten Kommen noch verborgen war. Und es wird nur noch Gold und Weihrauch entbracht. Was aber in beiden quasi Kommen von Jesus gleich ist, ist, dass Jesus nicht nur König der Juden ist, sondern dass da bereits fremde Männer zu Jesus reisen, hat auch in Matthäus 2, und ihn anbeten und ihn so schon zum König über alle Völker machen. Und das wird natürlich dann vollendet sein, endgültig, wenn er wiederkommt. Ein Vers haben wir noch, das 12. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen, also den weisen Männern. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Und das war früher tatsächlich nicht schwierig, jemandem nicht mehr zu begegnen. Das ist einfach gegangen für sie. Ende gut, alles gut, könnte man also sagen, oder? Die Sterndeuter haben nicht auf den Herodes gehört und haben für ihre Heimreise ganz einen anderen Weg gelesen. Und ich habe noch etwas gewählt und ich habe noch etwas Spannendes gelesen in einem Kommentar. Einfach kurz. Niemand, der Christus mit einem aufrichtigen Herzen begegnet, geht jeden gleichen Weg zurück. Die Begegnung mit Jesus verändert das ganze Leben. Die Übertragung hat mir wieder wunderbar gefallen auf unser Leben. Wer sein Leben Jesus übergibt, der wendet sich von seinem bisherigen Leben ab. Der lebt nicht mehr gleich. Der macht nicht nur einmal die gleichen Sachen. Und er folgt jetzt Jesus nach. Und keine Suche nach Jesus ist zu aufwendig oder geht zu lang. Jesus ist jede Anstrengung und jeder Weg, den wir gehen könnten, auch nur wert. Ich glaube, wir dürfen uns in dieser Geschichte wirklich die fremden Sterndeuter zum Vorbild nehmen. Man könnte sagen, sie haben Zeichen der Zeit erkannt, verstanden und sie haben sich losgemacht, den König zu suchen. Und sie sind hartnäckig gewesen, bis sie ihn gefunden haben. Sie haben dann die richtigen Rückschlüsse gezogen, haben ihn angebetet als das, was er ist. Haben sich verändern lassen und sind nicht mehr den gleichen Weg zurückgegangen. Sie, die eigentlich einen anderen Glauben hatten, sie, die Verheißungen aus der Heiligen Schrift wahrscheinlich nicht gekannt haben, ja, sie haben sich wirklich auf den Weg gemacht, den außergewöhnlichen König zu suchen. Der König, der sogar von einem Stern angekündigt worden ist. Ganz im Gegensatz zum Herodes, oder? Wo nur mit einem teuflischen Plan auf die Geburt reagiert hat. Und auch Priester und Schriftgelehrte sind uns da keinesfalls ein Vorbild. Ja, ich finde, sie sollen uns viel mehr eine Warnung sein. So lustlos und desinteressiert sollten wir auf keinen Fall auf unseren Herr warten. Jesus kommt wieder. Und die Priester und die Schriftgelehrten, die sollen nicht unser Vorbild sein, wenn wir auf die Wiederkunft warten. Und auch die Menschen aus Jerusalem, die nicht auf Jesus geschaut haben, sondern vor allem auf ihr eigenes Leben geschaut haben und wie das jetzt leiden könnte, nur weil der König gerade schlechte Laune bekommt. Das sind keine Vorbilder für uns. Wir sind eingeladen, Jesus zu suchen, ihn zu finden und ihn anzubeten. Und zwar egal, wie lange unsere Suche dauert. Wir sind eingeladen dazu. Und wir dürfen wissen, dass das Kommen von Jesus bereits wieder komplett vorbereitet ist. Es wird auch wieder Zeichen am Himmel geben. Und die Vorstellung, dass das Licht für das Zeichen schon unterwegs sein könnte, unaufhaltsam. Stellt euch mal das vor. Das ist grandios. Gott hat alles genauestens geplant. Das nehme ich so mit aus dieser Geschichte. Und mir bestärkt das, mir ermutigt das. Ich hoffe euch auch. Amen. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du dich finden lässt. Du bist ja auffindbar für uns. Und danke, dass du uns auch entgegenkommst. Du bist auf die Welt gekommen, als Mensch. Du hast uns deinen Heiligen Geist geschickt, damit wir auch jetzt in Kontakt bleiben können, damit wir auch jetzt deine Führung und deine Leitung, deinen Trost, deine Liebe haben. Danke dir dafür. Und wir wollen dich immer wieder neu suchen. Jeden Tag wieder neu suchen und dir nachfolgen. Uns von dir verändern lassen, Jesus. Hilf du uns da dabei. Ja, Jesus, und du kannst uns auch Kraft geben, den Mut und die Dringlichkeit, dass wir Leute mit einladen, sich auch auf den Weg zu machen, dich zu suchen und dich zu finden. Weil du auffindbar bist. Weil du willst gefunden werden. Weil du der König für alle Völker bist. Und weil du wiederkommen wirst. Danke, dass du uns hier beistehst, uns hilfst und uns segnest. Amen.